Hallo, 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 meine Lieben, zu dieser neuen und richtig coolen Podcast-Episode mit niemand geringerem als Michael Merkel, den ich ja eigentlich sonst von der umgekehrten Situation sehr gut kenne. Michael ist einer der krassesten Interviewer, den ich kenne, an der ganzen Dachregion. Heute darf ich dich interviewen, lieber Michael, und zwar zum Thema Marketingbotschaft und welchen Impact die richtige Botschaft auf deinen Profit hat.
Willkommen zu einer neuen Folge des Profit-Podcasts bei Patrick Wind. Hier erfährst du, wie du dein Business profitabel skalierst. Viel Spaß bei dieser Folge.
Michael, mein Lieber, schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, vor allem mal auch schön in dieser Position zu sein. Das ist nicht ganz ungewohnt für mich, aber ich werde natürlich schauen, wie gut kannst du eigentlich interviewen? Du stehst jetzt unter Druck.
Ja, ich spüre den Druck, ich habe schon richtig Gänsehaut, aber freut mich echt sehr. Sag mal, warum ist das Thema Marketingbotschaft eigentlich für dich so zentral und warum nimmst du das auch so intensiv auf in deinen eigenen Unternehmen?
Du hast ja selber gesagt, es ist zentral. Es gibt nichts Zentraleres als Marketingbotschaft und wie ist unser Angebot. Und geht das ja Hand in Hand. Das haben wir ja letztens auch rausgefunden, wenn du dich erinnern kannst, wo ich bei euch in dem Call war und wir haben dann darüber gesprochen, okay, wie kannst du eigentlich dein Angebot besser verargumentieren. Und dann haben wir herausgefunden, wenn wir kein perfektes Argument für etwas haben, dann liegt es vielleicht daran, dass wir dafür noch keine perfekte Lösung haben. Und deswegen das Kern jeglichen Geschäftes ist es, ein gutes Angebot zu haben und das dann dementsprechend auch nach außen zu bringen. Weil ich muss ja die Ideen, die jemand verstehen muss, damit er mich überhaupt kaufen will, in den Kopf des anderen projizieren. Und deswegen ist das zentral für jeden und wird unterschätzt, by the way.
Sehe ich genau gleich wie du. Also hier an die Marketingstudenten dieser Welt. Es gibt ein berühmtes Buch von Kotler, Keller und Blimel, das heißt quasi Marketing Foundations und so. Und da sprechen sie über die vier Ps des Marketing. Und das Marketing-Mix ist halt Product, Price, Place und Promotion. Ja. Und ist halt aus einem guten Grund in dieser Reihenfolge. Und Product und Price, quasi dein Angebot, dein Offer, ist das Zentralste. Wenn du ein schlechtes Produkt hast, für das viel zu teuer wird, bringen dir auch die besten Marketingstrategien nichts. Also besten Werbestrategien. Und lass uns vielleicht nochmal das Thema Offer kurz reinspringen. Was hast denn du für Hacks, um ein richtig gutes Offer zu machen? Wir kennen die 100-Million-Dollar-Offer-Formel von Hormozy. Wie macht denn Michael Merkel, weil ich weiß zum Beispiel bei den Conversion-Interviews und auch bei RealFix, hast du dir sehr viel Gedanken darüber gemacht, so ein richtiges No-Brainer-Offer zu gestalten?
Genau, so No-Brainer-Offer ist eigentlich der perfekte Begriff dafür. Das Erste, was man sich aus meiner Sicht überlegen muss, ist mal, das wissen auch die meisten, wen spreche ich genau an? Und welches Problem kann ich lösen, was vielleicht auf diese Art und Weise bisher noch nicht gelöst wurde? Und was ich damit meine, ist, dass man sich mal hauptsächlich anschaut, wenn jemand komplett versteht, warum er das machen sollte, was ich anbiete. Das bieten ja meistens dann mehrere Leute schon an. Ja, warum macht er es denn dann trotzdem nicht? So habe ich angefangen mit den Shorts und mit den Reels. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn jemand checkt, dass er Reichweite bekommt über Reels, dass er dadurch Leads gewinnen kann, dass es die größte Chance auf Social Media zu diesem Zeitpunkt auch gerade war. Warum macht das denn dann trotzdem nicht? Und dafür dann Lösungen zu finden, so wie wir das dann gemacht haben wir machen halt einfach so ein Interview eine Stunde, weil dann hast du keine Skripte, du musst dir nicht überlegen, groß, was du sagst, da helfen wir, du musst es auch nicht schneiden und so weiter. Das hat dann dafür gesorgt, dass Leute gesagt haben, vor allem auch eben Leute, die bereits Reichweite hatten, weil die gehen ja mehr auf Zeitgewinn. Okay, das mache ich mit dir. Und das sind bis heute unsere längsten Kunden, sind die vom Anfang. Das ist ganz spannend. Also die wirklich schon größeren Kanal hatten und sagen, das nimmt mir einfach die ganze Arbeit ab. So würde ich vorgehen. Ich würde mir überlegen, warum macht es jemand bislang noch nicht?
Warum macht es jemand bisher noch nicht in einem Markt, wo es natürlich klar ist, dass, um wieder auf die Hormozy-Formel zu kommen, dass der Expected Output und quasi die Wahrscheinlichkeit, das zu erreichen, gegeben ist und du gehst quasi so tief rein in quasi der Form, was quasi unter der Linie ist, zu sagen, hey, mit mir erreichst du es schneller und mit weniger Effort, oder?
Genau, es gibt ja eigentlich so diese drei, ich würde sagen fast vier Sachen. Das ist einerseits, dass es sicher ist, dass es funktioniert, dass es schnell funktioniert und dass es mühelos ist. Und ich habe noch so ein viertes, was optional ist, es ist langlebig. Bei den Conversion-Interviews zum Beispiel ist es so, also um das vielleicht kurz zu erklären, was das eigentlich genau ist, Leute haben bereits bestehende Zuschauer, sie haben, was weiß ich, einen YouTube-Kanal, der eine gewisse Reichweite hat, es kann aber auch ein Newsletter sein. Wir haben einfach Leute, die uns schon verfolgen und die uns schon ein gewisses Vertrauen entgegenbringen. Aber die kaufen noch nicht. Und dann gibt's sogar Leute, die kaufen dann irgendwann bei der Konkurrenz. Also wir haben die mühsam aufgewärmt mit etlichen Content, mit etlichen Newslettern. Und dann am Ende gehen die zur Konkurrenz. Und das ist ein Schmerzpunkt für viele. Die Früchte der Arbeit werden jetzt im Endeffekt, die Lorbeeren erntet die Konkurrenz. Naja, dann haben wir gefragt, okay, warum ist denn das dann eigentlich so? Wenn ich schon so viel Content habe, naja, warum kauft denn dann jemand letzten Endes nicht? Und das liegt einfach daran, dass die Videos nicht auf Conversion ausgelegt sind. Wenn jemand einen YouTube-Kanal oder einen Newsletter hat, ist es sehr oft so, der gibt wertvolle Tipps, der gibt interessante Inputs. Die Leute vertrauen demjenigen auch irgendwann und interessieren sich auch für das Thema, aber sie haben noch irgendwelche Ideen nicht verstanden, die letztlich dafür sorgen würden, wenn sie sie verstehen, dass sie dann kaufen. Und das macht aber dann ein anderer Kanal. Die haben dann so ein verkaufsstarkes Video. So sind diese Conversion-Interviews entstanden. Das ist einfach eine Stunde Interview, wo wir genau die Ideen, die jemand verstehen muss, in der richtigen Reihenfolge durchgehen. Es bleibt ein natürliches Gespräch, sodass der Zuschauer am Ende sagt, und jetzt mache ich's. So. Und da ist im Endeffekt ja auch wieder nur, okay, ich gehe von einem Schmerz aus und stelle mir dann die Frage, naja, warum macht das jemand bislang noch nicht? Also warum hat jemand bislang so ein Video noch nicht? Und so entwickle ich dann wieder das Produkt.
Kann ich gut nachvollziehen. Also klingt auf jeden Fall super smart und ist eine schnelle Art, mit hoher Wahrscheinlichkeit das Ziel zu erreichen. Wenn genau. Du diese Conversion-Videos aufbaust, das würde mich echt mal sehr interessieren, ob du da, ich meine, das ist natürlich dein eigenes Framework, aber folgst du da quasi auch im Prinzip unter anderem so dem AIDA-Modell, so Attention, Interest, Desire und direkt eine Action in dem Video, so hey, ein Call to Action am Schluss, oder welches Framework verwendest du denn da eigentlich?
Nee, so machen wir es nicht, aber ich müsste vielleicht nochmal die Frage, die du vorgestellt hast, nochmal kurz beantworten. Was habe ich eigentlich gar nicht gemacht? Ich habe so lange ausgeholt, dass ich gar nicht mehr die Frage gut beantwortet habe. Das hast du wahrscheinlich auch gemerkt am Ende. Weil du hast ja gesagt, okay, schnell, sicher, mühelos und langlebig, das sind so für mich die vier Sachen. Dann sagt jemand, top. Und das ist halt hier gegeben. Warum geht's schnell? Naja, du lädst das Video hoch und du hast direkt Anfragen. Weil die Leute sind ja schon auf dem Kanal. Es braucht ja nur noch dieses letzte Video. Also geht's schnell. Ist geil. Es ist nicht so jetzt irgendwie, was man sich abnimmt. Gut, Abnehmcoaching kann auch schnell gehen, aber ne, oder es gibt Dinge, die brauchen einfach sehr, sehr lange, bis sie funktionieren. Das ist einfach so. Trading-Ausbildungen zum Beispiel, wenn sie gut sind. Da musst du echt lange erstmal üben, dass du es gut kannst. Hier geht's schnell. So, dann warum ist es sicher? Naja, weil wenn du über deine bisherigen nicht verkaufsstarken Videos schon Kunden gewinnst, dann gewinnst du doch definitiv auch einen Kunden oder besser gesagt mehrere Kunden über ein verkaufsstarkes Video, was darauf ausgelegt ist psychologisch. Warum ist es mühelos? Du musst nämlich nicht gar nichts vorbereiten. Du kommst ins Studio, du beantwortest einfach meine Fragen. Deine Themen kennst du ja. Wenn du mal in einem Argument nicht gut weiterkommst, bin ich sogar noch da und helfe. Argumentieren ist meine große Stärke, das weißt du selbst auch. Und dann gehst du wieder heim und lädst das Video hoch. Fertig. Wir schneiden es, alles fertig. Und jetzt ist es auch noch langlebig, weil dieses Video, das kannst du ja nicht nur einmal hochladen. Das ist nicht so wie ein Webinar, das hältst du und dann sind die Leute weg. Und dann musst du wieder ein Webinar halten, dann musst du wieder ein Webinar halten und wieder. Du lädst es hoch und du baust es so in deinen Kanal ein, da gibt es eine Strategie, müssen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen, dass du die Leute von deinen anderen Videos immer auf dieses Video schickst. Und das kann über Jahre lang verkaufen. Und dann sagt jemand so, ja, okay, top. Also für eine Stunde Zeitaufwand so ein Ergebnis haben, was über Jahre hinweg funktioniert, das ist halt einfach dann sehr, sehr gut. Also das ist das mit diesem schnell, sicher, mühelos, langlebig. Und das sollte auch jeder versuchen einzubauen in seine Strategie. So, jetzt komme ich aber zu der anderen Frage. Außer das ist da eine Anschlussfrage.
Ja, aber denkst du, gelingt das vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, genau diese Punkte auch in ihr eigenes Angebot einfließen zu lassen? Zum Beispiel Mastermind von uns. Weißt du, ich meine, das sind ja echt absolute Killer-Argumente, die richtig geil sind. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, die Marketing-Offer ist key. Also wie dann die Landingpage ausschaut und wie dann die Facebook jetzt ausschaut, ist wichtig, aber ist sekundär. Primär ist, dass du halt wirklich eine geile Transformation aus dem schnell, sicher etc. ist. Was hast denn du für große Hebel oder Tricks, die in die Richtung gehen, dass man wirklich so ein absolutes Killer-Angebot erstellen kann, so wie es bei dir zum Beispiel der Fall ist?
Ich versuche einfach, wie so einen inneren Dialog zu führen zwischen mir und meinem Wunschkunden. Und weißt du, bei mir ist ja so, ich bin nicht so ein Aufreißer-Typ. Also was ich damit sagen will, ist, ich mag Ablehnung nicht so gerne. Das würde man vielleicht gar nicht so sehr denken, wenn man mich jetzt so ein bisschen kennt. Denkt man sich, hey, der tritt doch da nicht immer relativ selbstsicher auf. Und das ist sicherlich auch irgendwo richtig. Aber ich bin jetzt gar nicht so der Typ, der, ich gehe wohin komplett kalt und werde dann zurückgewiesen, weißt du? Und aufgrund dieses Bedürfnisses überlege ich natürlich noch intensiver, wie kann mich der andere eigentlich gar nicht ablehnen? Wie kann ich dem was sagen, wo der sagt, so blöd kann ich gar nicht sein, da Nein zu sagen. Das ist einfach Wahnsinn, weißt du? Also wenn ich zu einer, nehmen wir mal Lola Sparks, die jetzt schon lange Kundin bei uns ist, Deutschlands bekanntester Dating-Coach, mit der bekannteste zumindest. Wie kann ich der das Conversion-Interview verkaufen, sodass sie sagt, so blöd kann ich gar nicht sein, dass ich das nicht mache. Und so gehe ich vor und dann denke ich mir, okay, ich sage ihr das. Was könnte sie jetzt entgegenbringen? Das. Dafür finde ich eine Lösung, sodass sie nicht mehr Nein sagen kann. Was kann sie jetzt entgegenbringen? Ja, aber das. Dafür finde ich auch eine Lösung. Und so entwickelt sich das einfach. Und dann kommt man auf einmal auf so ein No-Brainer-Offer, würde ich sagen. Das ist die Vorgehensweise. Ja, und ansonsten einfach Blue Ocean Strategy lesen. Das weißt du, das sage ich immer wieder. Das ist das Exemplar, was ich dir geschenkt habe. Ja.
Große Empfehlung natürlich, quasi in die blauen Ozeane zu gehen, nicht nur in die roten. Ja gut, mein Lieber, verstanden. Das heißt, wenn wir mal so ein Killer-Offer haben, ein No-Brainer-Offer, das dürfen wir dann natürlich im nächsten Schritt durch die richtige Marketing-Botschaft unserer Zielgruppe näher bringen. AIDA-Prinzip habe ich reingebracht, Attention, Interest, Desire, Action. Du hast vor kurzem in einer Mastermind-Session ein viel umfangreicheres Modell vorgestellt. Möchtest du auf dieses Modell vielleicht ein bisschen eingehen? Hol uns da vielleicht mal ab, mein Lieber. Was sind denn so die Schritte bei dir? Weil ich fand das echt super spannend, weil du sagst, bei Lola Sparks zum Beispiel, nimmst schon die Einwände vorweg und baust die eigentlich schon in deine Botschaft ein, so dass du hinten raus gar keine Einwände mehr behandeln musst in Wirklichkeit, oder?
Ja, im Endeffekt ist es so. Um vielleicht den Leuten mal zu zeigen, wie groß der Hebel ist, wenn man dieses No-Brainer-Off hat und wenn man es dann gut verargumentieren kann, weil das ist ein zweiter Punkt. Das Offer alleine zu haben, reicht oft nicht, weil die Leute müssen es ja auch begreifen. Und intuitiv begreifen wir die meisten Angebote nicht. Weißt du, wenn ich noch nie auf einer Mastermind war oder noch nie ein Conversion-Interview gemacht habe, ja, okay, was genau, weiß ich nicht so. Das heißt, wir müssen es auch noch gut kommunizieren können. Aber wenn wir das tun, das will ich auch mal sagen, schon mal, wir haben nicht mal eine Webseite. Heute hat der Patrick Steinhofer mir so ein Screenshot geschickt, ja, deine Webseite ist down. Sag ich, nee, wir haben keine. Wir brauchen keine. Jetzt kann man sagen, ist doof. Natürlich, wenn wir uns irgendwann eine Webseite holen. Aber das verkauft sich nur, wenn ich irgendwo mit jemandem darüber spreche. Ich halte einen Vortrag, ich bin Gast in einem Podcast, kommen danach schon Leute her und sagen, okay, das würde ich machen. Das ist das, was die Macht dahinter ist, wenn ich mein gutes Angebot habe in Verbindung mit meiner guten Marketingbotschaft. Das muss ich einfach vorweg schicken. Ich habe keine Social-Media-Reichweite aktuell. Das kommt jetzt alles noch, ja. Aber das braucht es dann nicht mal, um die ersten Schritte zu gehen. Okay, so jetzt die Frage, wie gehe ich davor? Ich denke, man braucht so eine Handvoll Argumentationen für verschiedenste, ich sage jetzt mal, Anteile der Gesamtmarketingbotschaft. Das braucht man. Es sind eigentlich immer wieder die gleichen Dinge, die Menschen verstehen müssen. Da brauche ich einerseits natürlich mal Nutzenargumente, das ist relativ klar. Und da muss ich wirklich, das habe ich ja auch gesagt in dem Call bei dir, ich muss den Schmerz auf einer Ebene treffen, dass der andere sagt, so hätte ich das selber nicht mal beschreiben können. Und das wissen auch die meisten noch. Aber die meisten sind da sehr, sehr oberflächlich. Ja, das, was ich jetzt auch gesagt habe über Conversion-Interviews. Was ist denn der Schmerz? Der Schmerz ist doch, ich mache da YouTube-Videos. Ich reiß mir da den Arsch auf. Ich mache Skripte, ich spreche das ein. Ich schwitze da in dem Studio, weil die Lampen leuchten mich an. All diese Sachen mache ich, dann muss ich mich auch noch mit Hate beschäftigen. Und dann habe ich sogar Zuschauer. Und dann kommt aber für die Anzahl an Zuschauer eigentlich nicht so viel rum, wie rumkommen müsste. Und dann gehen die auch noch zur Konkurrenz. Also ich mache die ganze Arbeit, ich wärme die auf für das Thema. Und dann nur, weil die anderen irgendwie einen besseren Verkaufsprozess haben, gehen die dahin und die nehmen mir meine Lorbeeren weg. Das ist der Schmerz. Und wenn ich das so sage, weißt du, das ist so, als wenn du Content machst und dann sagt jemand, boah geil, jetzt habe ich total gecheckt, was eine Mastermind ist. Und dann ruft, keine Ahnung, der Kräuter an. Und dann sagen die, ja, ja, ich weiß, was eine Mastermind ist. Und dann gehen die dahin. Und du hast aber eigentlich dafür gesorgt. Verstehst du? Das ist der Schmerz. Und den so on point zu formulieren, kann natürlich noch tiefer reingehen, das ist mal die erste Botschaft, die jeder braucht. Und da reicht's halt nicht, ich mache immer dieses Abnehmen-Beispiel, da reicht's halt nicht zu sagen, ja, stehst vorm Spiegel und siehst, du hast einen dickeren Bauch. Das ist nicht deep genug. So, was heißt das? Und diese Frage kann man sich stellen. Was heißt das in der Konsequenz? Was heißt das wieder in der Konsequenz? Und wieder in der Konsequenz. Und dann kommt man diesem Schmerz näher. Das ist mal die erste Botschaft.
Das ist super, super wertvoll und ich erinnere mich an unseren Call in der Mastermind und das ist echt eins der, also sind viele spannende Dinge gewesen, aber die eine Sache, die ich sofort seitdem anwende, du hast doch das Beispiel gebracht bei einem Arzt, also wenn ich, ob ich so wiedergeben kann wie du, mein Lieber, aber jemand geht zum Arzt und der Arzt sagt, ja, boah, was haben sie denn konkret und ja, oder sie sagt, ja, ich habe so ein Stechen im Nacken und dann sagt der Arzt, ja, genau, das ist so ein brennendes Stechen. Ja, genau. Und wenn sie so den Kopf so ein bisschen nach links, so ganz leicht nach links bewegen, dann geht der Schmerz ein bisschen leichter weg. Ja, ja, genau. Und dann, wenn sie so unten auch noch die Schulter heben, dann kribbelt es plötzlich. Ja, ganz genau. Und wenn dieser Arzt dir dann sagt, nur weil er dein Problem besser beschrieben hat, sagt, hey, du brauchst eigentlich diese Tablette, ja, sofort. Er hat ja gar keine Lösungskompetenz quasi gezeigt, er hat nur eine Problemkompetenz gezeigt. Und das war schon ein Eye-Opener für mich, weil ich mache das auch viel zu wenig. Ich gehe auch viel zu wenig in den Schmerz rein, obwohl ich natürlich sehr viele Situationen gut nachvollziehen kann. Wie zum Beispiel einen klassischen Agenturinhaber, der irgendwie zwischen 20 und 40k oder 50k im Monat Umsatz macht und sehr viel schuftet und wenig Profit überbleibt. Deswegen jetzt zum Beispiel auch den Profit-Podcast, um auch ein bisschen mehr dieses Problemverständnis auch zu schärfen, aber halt auch Lösungsverständnis zum Beispiel über bessere Marketingbotschaften. Aber ja, das Problemverständnis da wirklich zu, ja, Empathie aufzubauen und auch schon eine gewisse Expertise zu zeigen, weil so ein bisschen was muss der Arzt ja schon auch wissen, sonst hätte er nicht gecheckt, dass das meine Symptome sind.
Genau so ist es. Also lass uns kurz sprechen über Botschaften. Allein die Tatsache, dass du das noch weißt, zeigt ja, dass es funktioniert, was ich sage. Du konntest es genauso wiedergeben, wie ich es gesagt habe. Es war das exakt gleiche Beispiel, es war fast genau wortwörtlich gleich. Und das bedeutet, dass du es dir gemerkt hast. Und das ist ja das Wichtige, wir müssen in Erinnerung bleiben mit dem, was wir sagen. Da gibt es verschiedenste Methoden. Und eine ist eben, in solchen Bildern zu sprechen. Und der Kernpunkt von all dem, was du gerade gesagt hast, ist, wenn jemand mein Problem besser beschreiben kann als ich selbst, gehe ich automatisch davon aus, dass er auch die Lösung hat. Das ist das Spannende. Und deswegen müssen wir viel mehr über das Problem sprechen, als immer nur über die Lösung. Wir sagen immer, wir machen das toll und das toll und das toll und das toll. Aber der andere hat noch gar nicht verstanden, was sein Problem selber ist und dass du sein Problem überhaupt wahrnimmst. Und das ist eigentlich wie in einer Beziehung. Wenn du den anderen tief verstehst, dann fühlst du dich automatisch zu demjenigen, fühlst du eine tiefere Verbundenheit. Ja.
Ich meine, ich würde noch jeden noch folgenden Punkt reinbringen, und zwar in deiner Marketingbotschaft. Das glaube ich auch du ganz gut erzählt, dass es wie so Skipping Stones sind, dass man die Leute quasi vom einen Ufer zum anderen bringen darf und dazwischen halt so kleine Inselchen bauen darf, mental, wie man sie wirklich jetzt so von, ich habe keine Ahnung, was eine Mastermind ist, auf, hey, ich zahle irgendwie 30 oder 50.000 Euro für eine Mastermind von irgendjemanden. Das ist ein langer Thought Process und da muss man wirklich so Schritt für Schritt mal die Leute hinführen und der Status Quo oder das Problem ist ja die Ausgangslage natürlich. Das heißt, wenn man jetzt mal schon mal die Problembeschreibung konkreter packt, ist es, glaube ich, auch nachvollziehbarer, diesen ersten Subschritt leichter machen zu können als, hey, das ist die Lösung, Abnehmbeispiel hier, Bikini, Traumfigur, du bist am Strand und bist super confident. Ja, aber irgendwie muss ich zuerst mal beginnen, wieder Sport zu machen. Das heißt, man muss, vielleicht ist es auch die gute Problembeschreibung, hilft uns vielleicht auch einfach nur, den logischen nächsten Schritt näher und realistischer zu sehen.
Ja, also erstmal, du hast ja schon wieder ein Bild gemerkt aus dem, das heißt, es funktioniert offenbar. Ja, aber genau so ist es. Du legst im Endeffekt in der Marketingbotschaft, da steht einer, wie du es gesagt hast, an dem Flussufer und du willst ihn auf die andere Seite bringen, weil da ist dein Angebot. Und jetzt musst du ihm da Steine hinlegen. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, du musst ihm die Steine hinlegen. Erstens mal in der möglichst richtigen Reihenfolge. Das ist schon mal wichtig. Das zweite ist, sie dürfen nicht zu weit auseinander sein, sonst verliere ich den. Das machen viele. Für die überspringen so ein bisschen Schritte, die nicht logisch sind für den Zuschauer. So muss das sehr, sehr aus A folgt B, aus B folgt C, aus C folgt D. Wie wenn du so einem kleinen Kind was erklärst. Und dann müssen die Steine selber rutschfest sein. Da scheitern auch sehr, sehr viele dran. Was heißt das? Sie müssen rutschfest sein. Ich muss das Gefühl haben, wenn ich auf diesen Stein trete, der ist sicher. Und da scheitern so viele dran, weil sie einfach kein gutes Argument mehr haben. Ja, die können schon sagen, aus A folgt B, aus B folgt C. Aber dann denke ich mir beim Punkt B, na, ob das jetzt so glaubwürdig ist. Und dann tritt er da nicht weiter. Dann geht er nicht zu C, weil er sagt bei B, ah, der tritt so ein bisschen auf diesen Stein und dann wackelt der so leicht. Da gehe ich mal lieber nicht weiter. Obwohl C der logisch nächste Stein wäre und der könnte ihn auch sehen. Und deswegen ist eine Gesamtmarketingbotschaft immer ein Mix aus richtiger Reihenfolge, richtigen Botschaften, Steinen und dann guten Argumenten, Verbildlichungen, Analogien, dass der Stein selber eben auch klappt. Das ist eigentlich der ganze Trick. Ich muss wissen, welche Steine muss ich beinhalten, beinhaltet die Marketingbotschaft und wie kann ich jeden Stein so rutschfest wie möglich machen und dann in welcher Reihenfolge. Das ist das ganze Hexenwerk.
Mega. Wenn wir vielleicht unter deine Motorhaube ein bisschen schauen dürfen und die richtige Reihenfolge der Steine uns ein bisschen anschauen können. Ich habe verstanden, der erste Stein ist die Problembeschreibung, den Status quo. Und dann, was kommt danach? Quasi Testimonials schauen, quasi um Glaubwürdigkeit aufzubauen über andere, die gut über uns sprechen? Oder was sind dann so die nächsten Skipping Stones von das ist dein Problem zu ich habe die richtige Lösung für dich? Was sind denn da so in der Mitte dieser ganzen Skipping Stones?
Im Endeffekt habe ich es ja mit dem Conversion-Interview so ein bisschen aufgezeigt gerade. Ich habe gesagt, schau mal, das ist das Problem, das habe ich jetzt beschrieben. Jetzt stellt sich, und jetzt sagt, an diesem Punkt sagt jemand, ja, der konnte das genauso gut beschreiben. Und jetzt muss ich den Grund liefern, warum der andere das Problem hat. Und der Grund ist, du hast kein conversion-starkes Video. Du hast viele Tipps-Videos, deine Konkurrenz hat irgendein conversion-starkes Video. Das kann sogar Zufall sein, aber du hast es nicht. Und dann sage ich, okay. Und das ist das entscheidende Kriterium. Das ist eigentlich das, was ich sagen will. Was ist das entscheidende Kriterium dafür, dass es bislang nicht funktioniert? Aber warum könnte es in der Zukunft funktionieren? Das entscheidende Kriterium ist conversion-starkes Video, okay? Da kann man natürlich auch sagen, was ist nicht entscheidend? Es ist nicht entscheidend, wie viel Reichweite du hast. Es geht nicht darum, noch mehr Reichweite zu bekommen, zum Beispiel. Es geht nicht darum, noch mehr Tipps zu geben, zum Beispiel. Es geht nicht darum, welchen Hintergrund du hast, zum Beispiel. Das sind alles so Leute, wir denken ja immer in den einfachsten Dingen, die dafür sorgen, warum wir jetzt nicht das erreichen, was wir erreichen wollen. Und finden immer die sichtbaren Sachen. Vielleicht habe ich das Falsche an, vielleicht müsste ich ein Rhetoriktraining machen, lauter so ein Krampf. Das entscheidende Kriterium ist, du hast kein verkaufsstarkes Video. Und jetzt sage ich, okay, aber das haben wir. Wir haben ein psychologisch aufgebautes Video in Interviewform, weil das macht es für dich viel, viel leichter. Menschen schauen gerne Interviews, Menschen rechnen nicht damit, dass sie gepitcht werden, weil sie schauen ja ein Interview. Sie denken, okay, das ist halt sowas wie bei Ben Ungeskriptet oder Joe Rogan oder was auch immer. Das heißt, sie rechnen nicht damit. Das ist ein großer Vorteil. Und dann erkläre ich, wie das ungefähr funktioniert und warum das funktioniert. Das ist die nächste Botschaft. Ich muss jetzt jemandem ganz klar sagen, warum klappt das? Das, was du bislang nicht bekommen hast, warum klappt das mit unserem? Und hier müsste ich halt jetzt diese Logikketten zum Beispiel nutzen. Ja, das müssen wir jetzt nicht vertieft machen für das Conversion-Interview. Aber es funktioniert in dem Fall einfach, naja, weil du halt einfach jetzt alle Ideen, die deine Zuschauer bislang noch nicht gehabt haben, warum sie kaufen sollen, hast du in einem Interview in der richtigen Reihenfolge und ich habe den psychologischen Aufbau und ich stelle dir die Fragen dazu, du musst sie nur beantworten. Du musst dir nicht mal Gedanken über die Reihenfolge machen. Deswegen funktioniert es. Das wäre quasi jetzt die nächste Botschaft.
Habe ich perfekt nachvollziehen können. Thema Testimonials, Kundenstimmen oder zumindest Referenzbeispiele, bringst du die da schon rein? Quasi auf den Punkt, warum es mit mir funktionieren wird? Naja, weil wir haben zum Beispiel schon seit 2020 machen wir die Mastermind. Wir haben über, keine Ahnung, 300, 400 Leute schon in der Mastermind dabei gehabt. Wir haben über 120 aktive Teilnehmer. Bringst du das so generisch rein oder würdest du zu dem Zeitpunkt schon sagen, ja, so wie Michael Merkel bei uns in der Mastermind, der tolle Ergebnisse hat, der mit seinem Conversion-Interview jetzt durch die Decke geht, würdest du sowas schon hier reinbringen oder zu einem späteren Zeitpunkt?
Ich denke, es kommt gar nicht so sehr auf den Zeitpunkt an, das ist keine der großen Steine, sondern das ist einer der Sachen, die den Stein rutschfester machen. Jeden Stein. Es gibt zwei Dinge, die immer an dem Punkt kommen müssen, wo jemand das direkt im Kopf hat, das sind, ich muss Einwände immer direkt behandeln. Also ich muss mir überlegen, wenn ich das jetzt sage, was ich sage, was ist direkt daraus der Einwand? Was weiß ich, als Beispiel. Jemand sagt, ja, aber wenn das Interview eine Stunde dauert, keiner schaut sich doch eine Stunde Video an. Dann müsste ich das jetzt in dem Moment, wo ich gesagt habe, so das Interview dauert eine Stunde, damit wir alle Marketingbotschaften durchlaufen können, müsste ich das direkt jetzt sagen. Und mit Testimonials ist es auch so. Wenn ich sage, ja, warum funktioniert das zum Beispiel gerade für große Kanäle, dann sage ich natürlich, und das konnte man ja perfekt sehen an Birger Schäfermeier, der hat 20.000 Abonnenten gehabt und der hat einen sechsstelligen Umsatz nur über dieses Interview nachweislich gemacht. Das ist by the way wirklich so. Übrigens auch interessant, das Interview, das war damals alles noch so Rohformat, da habe ich das einfach nur testen wollen mit meinen bestehenden Realfix-Kunden, die Reels hatten. Und wir haben einfach, Birger und ich haben gesagt, so ja, okay, wir sehen uns zufällig in Hamburg, weil ich hatte einen Vortrag und er war Gast dort. Lass uns einfach im Hotelzimmer drehen. Um einfach mal zu sehen, und das hat über 100.000 gebracht, dieses eine Interview, nachweislich. Das hat ihm 5.000 Abonnenten gebracht, das bringt immer noch weiter was. Das haben wir einfach im Hotelzimmer gedreht, um auch mal zu sehen, dass es einfach völlig egal ist, was da für ein Hintergrund ist. Ich habe das halt mit einer alten Kamera gedreht. Nicht mal mit dieser modernen, sondern mit meiner alten Kamera. Das ist nicht mal perfektes Videomaterial. So, das alleine. Und dann bringe ich das da rein. Das heißt, ich bringe immer wieder diese Glaubwürdigkeitsindikatoren, wie ich sie nenne, zwischendurch rein. An den Stellen, wo sie passen, und dazu gehören auch Testimonials.
Welche weiteren, also erstmal geiler Terminus, Glaubwürdigkeitsindikatoren. Was fällt denn sonst noch so spontan für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Weil ich glaube, Glaubwürdigkeitsindikatoren, je mehr man von denen bringen kann, ohne jetzt da wirklich so übertreiben und so, umso rutschfester sind alle Steine. Und ja. Ich sehe zum Beispiel auch so, nennen wir es mal externe Gütesiegel, wirklich mal um den TÜV reinzubringen, oder bei mir im Hintergrund auch der Forbes 30 under 30 oder Keynote Speaker bei der Contra, bei Founder Summit, dieses Marketing etc. etc. Tiger Award Gewinner, das sind halt Bestseller Autor, das sind alles so Glaubwürdigkeitsindikatoren, die den Leuten irgendwie helfen, die Angst wegzunehmen und auch wirklich vertrauen zu können. Was fällt denn dir so ein oder von deiner eigenen Expertise, welche Glaubwürdigkeitsindikatoren verwendest du noch und vielleicht doch deine Kundinnen und Kunden. Was gibt es denn sonst noch? Ich glaube, das ist ein super angreifbares Nugget, was jeder für sich mitnehmen könnte.
Na klar, sind Testimonials sind mit das Beste. Ich würde aber auch sagen, einfach eine extrem scharfe Argumentation ist ein Glaubwürdigkeitsindikator. Wenn ich sage, ich finde überhaupt keinen logischen Grund, warum ich das nicht glauben soll, das ist ja am besten. Also wenn ich das, ich sage immer, wenn du mit jemandem diskutierst, wenn ich jetzt dieses Glas hier nehme und fallen lasse und ich sage, es wird nach unten fallen. So auf diesem Level muss deine Argumentation sein, dass jemand sagt, ja, was soll ich denn dagegen sagen? Nee, das wird nach oben fallen. Weißt du? Bestenfalls ist das Argument so stark, dass jemand sagt, wie soll ich denn, da kann ich nichts mehr gegen sagen. Was wir natürlich dann machen, also alles, was man zeigen kann, ist gut. Alles, was man zeigen kann, ist immer besser noch, als man sagen kann. Wenn ich zum Beispiel sage, dieses Video performt in der Regel, das ist bei reichweitenstarken Kanälen auch wirklich so, performt über. Also es gibt dir nicht nur Kunden, es gibt dir nicht nur Leads, es gibt dir auch viel, viel mehr Klicks als deine normalen Videos. Dann kann ich das einerseits jetzt mal erklären. Ich kann sagen, das liegt daran, weil es ist ein langes Video, YouTube pusht lange Videos, weil wenn die Watchtime länger ist, wird es mehr ausgestrahlt, weil du hältst die mehr auf der Plattform, dann kann YouTube mehr Werbung verkaufen, so funktioniert YouTube. Das ist schon ziemlich logisch und glaubwürdig. Aber noch viel besser ist natürlich, wenn ich einfach einen Screenshot habe von Peter Frahm, der ein Kunde von uns ist, der in der Regel so 15.000 Klicks macht pro Video. Und dann ist dazwischen unser Conversion-Interview und es hat 60.000. Dann sage ich, guck mal her, das ist Peter Frahm. Und dann gehe ich zu Birger Schäfermeier, tippe den an und sage, der macht regelmäßig 10.000 Klicks und hier sind die 76.000, das sind übrigens wirkliche Zahlen alles hier, von dem Conversion-Interview. Und dann gehe ich rüber zu, was weiß ich, Logical Lemon, und sage ich, schau, der kriegt so und so viel und hier ist das Conversion-Interview. Show it. Wie will man dagegen argumentieren? Das ist ja nicht möglich. Kannst ja nicht sagen, nee, das sind keine 76.000, das ist ein Schreibfehler von YouTube. Aber was willst du denn da sagen, weißt du? Das ist eine Sache zum Beispiel. Oder dann gibt's vielleicht den Einwand, aber dann werden ja Leute gepitcht, dann am Ende vergraulich da meine Zuschauer, weil die sehen da jetzt nur einen Pitch. Dann sage ich immer, nee, das merkt gar keiner. Das merkt ja keiner, weil es ist ja eine Interviewform, es ist ja ein Gespräch und Leute lieben es, Gesprächen zu lauschen. Okay, das ist jetzt ein logisches Argument, so ein bisschen. Aber dann sage ich, schau mal in die Kommentare bei Birger Schäfermeier. Geiler Content, bestes Video zum Thema Trading. So viel Mehrwert habe ich noch nie. Das sind wirkliche Kommentare darunter. Und dann gibt es von den, ich weiß nicht, 18 Kommentaren einen mit 0 Likes, der geschrieben hat, ist Werbung. Der hat's gecheckt. Den müsste man einstellen, der war schlau. Aber hat kein Like bekommen. Ist ganz unten so. Verstehst du? Und dann sieht jemand wieder, okay, das ist offenbar, das stimmt offenbar, was der hier sagt. Das würde ich machen. Das würde ich zeigen, so viel wie es geht.
Mega, mega spannend. Ich finde es auch, also erst einmal von dir kann man sehr viel lernen, unter anderem natürlich auch Public Speaking, weil du bist wirklich eine rhetorische Granate.
Das ist nett von dir, danke.
Ich finde das so wichtig, sympathisch, authentisch und eigentlich auch die einzige Möglichkeit, die heutzutage meines Erachtens noch wirklich funktioniert, ist, dass du jetzt dieses ganze Authority-Dropping im Laufe des Interviews machst und nicht am Anfang in your face. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass die Menschen, wenn sie von Anfang an, weil ich hätte ja auch vorstellen können, hey, Michael Merkel, der arbeitet mit der Umweltschutzkommission, das hätte ich alles machen können. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Menschen heutzutage dann ihre Schutzschilder hochfahren und das Gefühl haben, hey, das wird jetzt nur eine Verkaufsshow oder so. Zum Beispiel meine Keynotes, jetzt bei der Konto, sind auch so aufgebaut. Ich starte halt irgendwie mit sowas Sympathischem. Ich bin jetzt Papa geworden und hier bin ich irgendwie in Barcelona. Und im Laufe meines 30-Minuten-Diskurses droppe ich hin und wieder sowas wie, keine Ahnung, ich habe ja auch für ASICS, Havaianas, Desigual, Engel und Völkers gearbeitet. Hey, ich habe übrigens auch hier, keine Ahnung, so 110.000 Studenten etc. Das droppe ich so leger nebenbei und ich spüre das, dass du das auch sehr, sehr, sehr elegant machst. Hast du da eine Methode dahinter oder bist du einfach so? Weil ich vom Herzen, ich mache es halt irgendwie so, aber ich denke mir auch, ich finde diese Authority-Intro am Anfang viel zu früh. Viel zu früh. Es sind wieder diese Skipping Stones, weißt du? Es ist wieder am Anfang, talk about the other, about their situation, was wirklich relevant for them ist. Und dann im Laufe der Skipping Stones, irgendwann muss man sich, das ist wahrscheinlich auch dann der kleine Turning Point, wo es dann nicht mehr so um den anderen geht, sondern wo es dann auch um deine Lösung geht. So irgendwann so in der Mitte, bei der Flussüberquerung, ist man irgendwann in der Mitte und da muss man jetzt beginnen, den anderen wirklich auch zu vertrauen, bisschen Desire aufzubauen, um im AIDA-Modell zu sprechen, bevor man dann auch wirklich konvertiert, oder?
Absolut. Also irgendwann stellt sich jemand, wenn man das alles richtig gemacht hat mit den Marketingbotschaften, die Frage, oder irgendwann sagt jemand zum Beispiel, okay, cool, so ein Interview, das mache ich einfach. Ah, was mache ich mit ihm? Gebe ich doch nicht paar tausend Euro aus dafür, bin ich blöd. Kann Mitarbeiter die Fragen stellen. Dann brauche ich auch dafür wieder gute Argumente. Und by the way, jedes Argument ist mir ganz, ganz wichtig, sollte der Wahrheit entsprechen. Keine erfundenen Sachen. Jedes Argument muss auf Wahrheit basieren. Es sind die besten Argumente, die man haben kann, wenn sie auf Wahrheit basieren, weil sie können nicht widerlegt werden. Das ist der Trick an dem Ganzen. Wenn du eine Sache gut können willst in Marketingbotschaften, such die Wahrheit tiefer als alle anderen im Markt. Das ist es. Dann hast du eine transformative Botschaft, weil du gehst ja weiter als alle anderen und sagst so, hey, Moment mal, was der Markt sagt, stimmt ja gar nicht. Dann denken Leute schon wieder nach, wenn du andere Sachen sagst. Und wenn es dann nicht widerlegbar ist, perfekt. Sag einfach Wahrheit. Das ist das Einfachste. So, aber ich brauche dann dafür quasi irgendwann auch mal eine Botschaft. Und dann geht's in Richtung natürlich, okay, warum nicht alleine? Warum denn vielleicht genau jetzt mit mir auch? So, diese Dinge. Aber ich würde noch gerne darauf eingehen, was du gesagt hast zu den Vorträgen, weil es eigentlich sehr, sehr interessant ist. Ja, am Anfang, ich sage auch nicht, ich gehe nie auf die Bühne und sage, ich bin Michael Merkel. Wir haben so und so viel Klicks bereits, 50 Millionen. Schau, jetzt bringe ich's rein. Jetzt droppe ich's. Weil es jetzt passt, jetzt fühlt es sich auch natürlich an. Ich bringe das jetzt als Beispiel für das, was ich sagen will und dann droppe ich es halt einfach. Es passt ja jetzt auch. Aber da würde ich nicht am Anfang sagen, wir haben über 50 Millionen Klicks für Kunden erzielt. Würde ich nicht am Anfang machen. Wir haben mit dem und dem gearbeitet und übrigens, ich bin der Schönste. Das würde ich immer erst später sagen, dass ich der Schönste bin. Auch hier wieder Show, Don't Tell. Aber am Anfang geht es wirklich um Sympathie, das glaube ich auch. Und es geht darum, dass der andere sagt, boah, das ist für mich hier. Das ist für mich und der Dude hat es. Deswegen, ich starte jeden Vortrag mit meine erste Folie ist immer ein schlechter Witz und da stehen wir drüber, solange ihr wartet, bis ich vorrenne, könnt ihr diesen Witz lesen, weil wer will mich denn vorrennen sehen? Ich geb in der ersten Folie schon Mehrwert, wo andere sagen, jetzt rennt er gerade vor, zwingt er, jetzt lässt er sich beklatschen, obwohl er noch nicht eine Sache gemacht hat, außer er wurde anmoderiert und ja, du bist geil. Hä, ein Witz, Gott ist der schlecht. Oder, der ist so schlecht, ich muss schon wieder lachen. Dann stehe ich da vorne, jetzt habe ich schon einen guten Einstieg. Und dann fange ich mit irgendwas an, wo Leute denken, okay, wo führt der mich denn jetzt hin? Und dann führe ich sie zum Thema. Und dann irgendwann droppe ich natürlich diese Sachen, ne, dass wir wirklich tolle Kunden haben, große Kunden haben, dass wir gute Ergebnisse haben. Weil jetzt sind sie für den anderen relevant. Jetzt sagt der andere, okay, jetzt hat er mir da echt ein paar Sachen erzählt, die sind echt spannend. Jetzt will ich aber natürlich auch Beweise haben.
Finde ich mega, mega cool. Mein Lieber, wenn ich mir die zweite Hälfte von der Flussüberquerung anschaue, verstehe ich, dass es im Prinzip darum geht, Vertrauen aufzubauen zu dir als Lösung auf den drei verschiedenen Ebenen. Also Nico Wurth für uns in der Mastermind, der spricht ja sehr gerne darüber, dass die drei primären Gründe, warum jemand nicht kauft, sind halt immer alles auf Vertrauen basiert. Eine Möglichkeit ist, dass er dir als Company oder Personal Brand halt einfach nicht vertraut. Er traut dir das nicht zu, dass du ihn da irgendwie so virale Videos bringst. Oder die müssen ja gar nicht viral sein, aber conversionstarke Videos. Der traut dir das einfach nicht zu. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass er der Methode an sich nicht vertraut und sagt, YouTube, weiß ich nicht. Das funktioniert bei mir nicht, weil meine Zielgruppe ist gar nicht auf YouTube. Und das dritte ist, dass er oder sie sich selbst nicht vertraut und sagt, boah, ich bin vor der Kamera richtig kacke, etc., etc. Das heißt, geht's wirklich dann, aber es ist wirklich eine Hypothese von mir, dass bei deiner Flussüberquerung, bei deiner Marketingbotschaft, geht's in der zweiten Hälfte darum, diese drei Vertrauensfragen einfach zu beantworten, so dass man danach auf der anderen Seite des Flusses ankommt und sagt, ja, schau, der Michael Merkel, dem vertraue ich auf jeden Fall, weil Testimonials, ich vertraue der Methode, weil konkrete Resultate und ich vertraue mir selbst, weil, boah, eine Stunde ist ja nur ein Interview, das kann ja sogar ich. Underdog-Argument, um dir ein bisschen eine Steilvorlage zu geben.
Ja, also es muss auf jeden Fall drin sein. Also diese Sachen, diese drei Vertrauensstufen müssen immer gegeben sein. Ich würde aber trotzdem sagen, das ist nicht der, weil du gesagt hast, Nico sagt, deswegen scheitert's. Ich denke, das meiste scheitert daran, dass die Leute gar nicht verstehen, was du da eigentlich machst. Dass sie gar nicht verstehen, was es ihnen bringt. Es scheitert nicht am Vertrauen, es scheitert am Verständnis. Die ganz viele Leute sind nicht gut darin, das, was sie in ihrem Kopf haben und in ihrem Kopf verstehen, in den Kopf des anderen zu projizieren. Das ist das Allererste. Also eigentlich ist das Allererste Aufmerksamkeit. Da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, weil in dem Fall hättest du die schon. Da gibt es auch Tricks, wie man Aufmerksamkeit erzielt, aber das lassen wir jetzt mal weg. Wenn ich Aufmerksamkeit habe, jetzt muss jemand verstehen. Und dann erst kommt das Vertrauen. Das Vertrauen ist eigentlich immer schon so zwischendurch, wird es eingestreut, ja. Ich würde nicht es abhandeln so, okay, jetzt kommen wir zum Punkt, jetzt sage ich dir gleich, warum du mir vertrauen kannst, der Methode vertrauen und dir vertrauen, so will ich das nicht machen. Das muss zwischendurch sich natürlich anfühlen, dass jemand sagt, das kann echt klappen. Das kann echt mit dem Typen kann das klappen, mit der Frau kann das klappen. Diese Methode, ja, absolut. Und dann kommt eben genau, kann ich das, so wie der mir es geschildert hat, ja, das kann ich. Und jetzt kommen wir zum Underdog-Argument, danke für die Steilvorlage. Deine Steilvorlagen hier sind besser als beim Fußballturnier immer. Nein, das war jetzt nicht eine Aufforderung, um den Pokal rauszuholen. Zum Glück bist du gerade gemutet. Das wäre ja noch schlimmer sonst. Thema Underdog-Argument. Weil wir gerade bei Underdog sind. Das Beste, um Vertrauen in die Person, also in sich selbst quasi, in den potenziellen Kunden, herzustellen, ist ein Underdog-Argument. Was ist ein Underdog-Argument? Ein Underdog-Argument bedeutet, der Underdog auf diesem Gebiet würde selbst sich das zutrauen, also wird der Normale es auf jeden Fall glauben. Machen wir ein Beispiel. Bei den Reels war das, heute ist es nicht mehr ganz so, auch hier wieder, siehst du, ehrliche Wahrheit. Es war früher viel, viel leichter, Reichweite mit Reels zu erzielen. Früher war es wirklich sehr, sehr leicht, wenn man ein paar Sachen richtig gemacht hat. Und wenn ich jemandem gesagt habe, schau, mach doch Reels auf Social Media, dann wirst du mehr Reichweite kriegen. Dann haben natürlich Leute gesagt, wie soll ich denn gegen die Etablierten bestehen? So, wie soll das denn gehen? Jetzt stell dir mal vor, du bist eine Frau, du machst so Abnehmen, Fitness. Wie soll ich gegen Pamela Reif denn ankommen? Und dann habe ich immer gesagt, das ist gar kein Problem. Underdog-Argument. Du bist der Underdog. Pamela Reif ist der Favorit, okay? Das ist das Wichtige, was man hier verstehen muss, sage ich. Reels werden ausgespielt, hauptsächlich an Nicht-Follower. Die Follower spielen keine Rolle. Ja, Pamela Reif hat mehr Follower als du, aber du hast streng genommen mehr Nicht-Follower als Pamela Reif. Das ist im Endeffekt also egal. Und dann habe ich natürlich wieder gezeigt in Vorträgen, wie beispielsweise ein Verkaufstrainer, mit dem wir gearbeitet haben, den keine Sau kannte. Ich frage das dann auch immer, wer kennt den? Niemand kennt den. Dass der einfach, ich zeige ihm einfach die Reels mit dem und ich zeige die Reels von Dirk Kräuter. Und dann sage ich so, was fällt euch auf? Dirk Kräuter hat viel, 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 viel mehr Follower als der. Und der hat genauso viele Aufrufe wie Dirk Kräuter, manchmal sogar mehr. Das ist der Beweis für meine These. Es wird ausgespielt, der Nicht-Follower. Das ist der Beweis, als Underdog hast du eine Chance. Jetzt stell dir mal vor, ich würde jetzt mit jemandem reden, wie einem, sagen wir mal, wer ist denn so ein unter der Kräuter Verkaufstrainer? Martin Limbeck. Hoffentlich sehen die das jetzt nicht. Martin Limbeck ist ein super Verkaufstrainer. Er ist auch bekannt, ja. Aber er ist nicht so bekannt wie der Kräuter. Er ist einfach Fakten. Wenn ich jetzt mit Martin Limbeck spreche und sage, schau mal, ich habe hier mit dem Frank Mohr das gemacht, der hat genauso viele Aufrufe wie der Kräuter. Dann wird der Martin Limbeck, der fühlt sich ja nicht mal so als Underdog. Was wird der wohl sagen? Der wird sagen, ja gut, dann wird das für mich auch funktionieren. Da brauche ich ja nicht mehr nachdenken. Das ist ein Underdog-Argument. Wenn ich keins finde, heißt es wieder, ich habe offensichtlich einen Fehler in meinem Angebot. Das ist wieder das gleiche Spiel.
Das war für mich ja auch in unserem Mastermind-Call eine der zentralen Realizations. So, wenn du halt wirklich keine Argumente findest in der Marketingbotschaft, dann überleg dir echt nochmal, ob dein Angebot wirklich so der No-Brainer ist oder nicht. Weil deswegen bin ich auch am Anfang des Podcasts so tief nochmal nachgehakt, ja. Weil die Essenz einer erfolgreichen Marketingbotschaft ist natürlich schon ein sinnvolles Offer, ein wirkliches Winning Offer, also richtig, richtig cool. Und wenn wir dieses Winning Offer haben, hast du, lieber Michael, uns jetzt wirklich von einer Seite zum Fluss sehr, sehr, sehr gut navigiert. Was ist denn der letzte Step? Was ist denn wirklich der letzte Step? Was ist, wie formulierst du Call to Actions? Oder gibt es überhaupt Call to Actions? Ich nehme an, ja. Ich habe vor kurzem hören dürfen, jeder gute Speech hat einen Call to Action. Jeder. Auch, kann man auch hinterfragen, ob das so ist oder nicht. Aber sogar so eine Dinner-Speech hat so, hey, und jetzt lasst euch gut schmecken, etc. Also das heißt, es gibt jede gute Speech, endet mit einer Aufforderung zu was. Ist auch hinterfragbar, ob das wirklich so ist. Aber wie enden denn so deine Marketingbotschaften in Richtung Aktion? Was ist wirklich der letzte Schritt, um auf der anderen Seite anzukommen?
Also das mit dem, jede gute Rede hat einen Call to Action, sehe ich zu 100% genauso. Aber der Call to Action muss nicht immer ein Pitch sein. Call to Action kann auch sein, ich erzähle irgendeine inspirierende Story und sage danach, und deswegen lasst uns wieder ein besseres Miteinander pflegen. Das ist auch ein Call to Action. Das heißt, der Call to Action ist die Zusammenfassung dessen, warum habe ich eigentlich alles davor gesagt? Warum eigentlich? Ich habe es gesagt, damit du jetzt das hoffentlich machst. Das ist zumindest mein Angebot, dass du das jetzt machst. Deswegen habe ich dir den ganzen Kram ja erzählt. Habe ich nicht gemacht, nur damit du belustigt wirst. Ist auch ein Teil davon. Aber hauptsächlich, damit du jetzt den letzten Schritt gehst. Und deswegen, ja, alles endet mit einem Call to Action. Ein Conversion-Interview endet dann am Ende auch mit, und wenn du das jetzt haben willst, klick unter diesem Video auf den Button. Natürlich. Und eine gute Speech endet auch mit, auch wenn das manche Leute dann immer kritisieren, wenn du, und auch dieser Podcast endet mit, hey, wenn du denkst, du gehörst zu dieser Zielgruppe, du glaubst, dir kann das helfen, alles, was ich hier erzählt habe, lass uns doch mal sprechen darüber. Warum sollst du denn weiterhin so viel Umsatz liegen lassen, wenn du mit einem einzigen Interview eine Menge Umsatz machen kannst? Warum? Und wenn du wissen willst, warum, oder wenn du es erfragen willst, dann lass uns auch reden, dann sage ich dir nämlich, warum nicht. Das ist auch wieder Call to Action. Ja, also deswegen, auf jeden Fall. Alles endet mit einem Call to Action. By the way, ich hätte sogar noch ein Underdog-Argument für Masterminds. Kann ich dir auch offline dann jetzt oder beziehungsweise nach dem Podcast erzählen. Ich habe ein, glaube ich, sehr, sehr gutes.
Also ich glaube, der oder die eine andere Zuhörerin würde es auch vielleicht gerne noch hören. If you wanna drop it. Also ich bin ganz Ohr, mein Lieber. Für ein Underdog-Argument für die Mastermind, ich bin sehr gespannt.
Also pass auf, ich sag dir einfach den Grund, warum ich in der Mastermind bin, weil ich bin ja als Underdog in die Mastermind definitiv gekommen. Ich bin auch heute noch im Vergleich zu vielen dort ein Underdog, wenn wir von Umsatz sprechen, wenn wir von Unternehmertum sprechen. Ich glaube, dass ich kein besonders guter Unternehmer, by the way, bin. Also wenn es um Unternehmensaufbau wirklich in dem klassischen Sinne geht. So, warum gehe ich in der Mastermind? Weil ich hatte zwei Ziele. Ich wollte Unternehmen aufbauen, ich wollte Podcasts aufbauen. Was brauchst du dafür? Du brauchst erstmal Kunden. Jetzt gehe ich nicht in die Mastermind, um direkt Kunden zu gewinnen und da rumzulaufen und zu sagen, Kauf, Kauf, Kauf. Aber ich weiß doch ganz genau, dass meine Zielgruppe ist irgendwo versammelt da draußen. Und irgendjemand hat die schon. Und ich muss doch nur überlegen, wenn ich zum Beispiel Reels mache, naja gut, wo sind denn dann die? Wer hat die? Deswegen bin ich auch zum Jonathan Laufer gegangen. Ich wusste einfach ganz genau, wer YouTube-Videos macht, der wird Shorts brauchen. Also gehe ich da rein. Da habe ich bis heute Kunden, die würde ich doch sonst nie bekommen haben. Eine Lola Sparks, ich hatte doch nicht mal eine Webseite. Ich habe doch heute noch nicht mal eine Webseite. Eine Lola Sparks würde doch niemals Kunde bei mir werden. Ein Birger Schäfermeier, ein Peter Frahm, ein René Choppe, die würden doch nie Kunde bei mir werden. Nie. Aber wenn ich in ein Netzwerk gehe, dann schon. Erstens kann derjenige, der das Netzwerk betreibt, mich irgendwo empfehlen. Zweitens habe ich jetzt direkten Zugang. Ich kann ja die Marketingbotschaft liefern. Da brauche ich überhaupt gar keine Webseite, gar kein Social Media. Ich rede ihn jetzt an einfach, sag dem, der ist überzeugt, und dann sagt er, das ist eigentlich eine mega Idee. Und das ist das Underdog-Argument. Du hast noch keine Reichweite, du hast noch nicht mal ein absolut funktionierendes Business, du hast noch nicht mal ganz groß Testimonials, du hast nichts. Du kannst trotzdem in die Mastermind gehen und da hast du Zugang zu den Leuten. Jetzt für den Podcast ist es wieder so. Für den Podcast verrate ich aber nicht, für Free the Speech, für den Podcast, da habe ich auch eine Mega-Strategie, glaube ich, wie ich richtig, richtig, richtig namhafte Leute ranhole. Das ist ein Underdog-Argument für die Mastermind. Das ist allerdings, muss man auch dazu sagen, der Underdog ist natürlich auch nicht derjenige, der am meisten Geld zahlt. Das ist immer ganz wichtig. In der Regel jetzt in dem Fall. Weil er ist ja noch Underdog. Muss man auch wissen.
Mega, mega spannend, mein Lieber. Danke für die richtig cool, für den coolen Blickwinkel. Agree. Also richtig, richtig cool. Wenn wir gegen Ende dieses Podcasts nochmal zusammenfassend uns anschauen, was die Skipping Stones real sind. Ich verstehe, oder zumindest meine Auffassung des Ganzen ist, dass wir die erste Hälfte der Flussüberquerung sehr viel über den anderen sprechen dürfen, über die Situation, über die Gründe etc. etc. Die zweite Hälfte der Flussüberquerung eher mehr darüber, warum wir die richtige Lösung sind. Aber in deinen Worten, in 2, 3, 4 Sätzen, wie würdest du denn so eine Marketingbotschaft von A bis Z oder von einem Flussufer zum anderen Ufer in einer Nutshell zusammenfassen?
Das ist schwer, das ist sehr, sehr schwer zu machen. Ich würde die Frage leicht anders beantworten. Und zwar aus folgendem Grund, ich kann nicht das ganze Ding darlegen, das ist in 3, 4 Sätzen, weil es geht um so viele Details, weil es geht ja alleine darum, okay, jetzt hast du die richtige, du weißt alle Botschaften, du hast die richtige Reihenfolge. Was ist, wenn einer auf dem Stein ausrutscht? Völlig egal, ob du jetzt noch weitere Botschaften hast, weil er liegt jetzt schon im Wasser, er wird zurück ans Ufer gehen und sagen, mit dir rede ich nie wieder. Deswegen kann ich das nicht, das wäre ein totales Seminar. Und deswegen sage ich ja dann immer auch den Leuten, deswegen macht er auch dieses Conversion-Interview mit mir, weil ich kann dafür sorgen, dass keiner ausrutscht und ich lege dir die Steine genauso hin, dass der andere drüber geht. Aber um trotzdem einen Hack mitzugeben, für einen Dialog. Also für einen Dialog, selbst wenn du zum Beispiel ein Video machst, wenn du einen Vortrag hältst. Gute Vorträge sind kein Monolog. Gute Vorträge sind ein Dialog. Ich sage was und ich überlege mir, was denkt der andere, wenn ich das gesagt habe? Was denkt er? Hat er einen Einwand? Hat er eine Frage? Ist er neugierig auf das, was als nächstes kommt? Was erwartet er, dass ich als nächstes jetzt ihm sage? Und das sage ich dann. Das ist, glaube ich, das Beste, was man überhaupt machen kann. Dann kann es immer noch sein, dass meine Argumente nicht fruchten und so weiter. Aber grundsätzlich habe ich auf jeden Fall mal diese Steine. Und das würde ich jedem empfehlen. Überlegen, was denkt der andere sich als nächstes, wenn ich das jetzt gesagt habe. Jetzt würden sich zum Beispiel die Zuschauer denken, ja, wie finde ich das denn raus? Verstehst du? Und jetzt spreche ich es an, ja, wie finde ich denn das raus? So funktioniert das Ganze. Ja, wie finde ich es raus? Ich muss halt die Zielgruppe gut kennen. Empathie und Zielgruppenkenntnis ist die Antwort. Jetzt stellen Sie sich aber, wie lerne ich meine Zielgruppe denn kennen? Das ist die nächste Frage. Aber die beantworte ich jetzt nicht mehr.
Ich glaube, für jede oder jeden, der sich tiefer mit dem Thema Conversion-Interview auseinandersetzen möchte, beenden wir diesen Podcast mit nichts Geringerem als einem richtig guten Call to Action. Lieber Michael, wie kann man denn mit dir in Kontakt treten? Ich meine, einerseits der Free the Speech Podcast, würde ich mich mega freuen, wenn da richtig viele Leute bei dir abonnieren und richtig sich von dir inspirieren lassen. Thema Conversion Interview, wenn man jetzt Bock hat, das wirklich mit dir umzusetzen, was sind die nächsten Schritte?
Das Leichteste, einfach auf Instagram, auf meinen Kanal gehen, mir eine Nachricht schreiben. Das ist am einfachsten. Ich betreibe den selber und da findet man sowieso so viele Tipps über all diese Themen dann auch, die wir jetzt besprochen haben. Also ich bin jetzt gerade dabei, das zu machen. Deswegen habe ich hier auch eine gute Kamera laufen, dass ich die Highlights da schon wieder hochladen kann. Also Instagram, Michael Merkel zusammengeschrieben. Nicht Merkel, sondern Merkel. Und dann noch so ein kleiner Unterstrich, aber der wird dann schon aufploppen. Und dann einfach eine Nachricht schreiben. Hey, fand es cool. Lass uns mal reden. Was auch immer.
Mega, mein Lieber. Eine letzte Frage, noch eine wichtige, und zwar fürs Finale nächstes Jahr beim Fußballturnier. Deine Prognose Österreich gegen Deutschland oder Deutschland gegen Österreich, Spielergebnis, das würde ich nämlich gerne dann zitieren in einem Jahr circa. Ergebnistipp fürs Finale, was sagst du?
Sollten alle, die einen deutschen Pass besitzen, und niemand, der keinen österreichischen Pass besitzt, Genau, also sollten alle diese Deutschen bei den Deutschen spielen und alle Österreicher bei den Österreichern und keine zum Beispiel Italiener noch bei den Österreichern, weil es ja eigentlich auch Österreich und keiner, der bei Frankfurt aus Frankfurt kommt, weil, keine Ahnung, hat einen österreichischen Vornamen, wir haben schon ein paar Patricks, jetzt können wir ja noch einen Patrick nehmen, ist ja quasi Österreicher. Sollte das der Fall sein, wird Deutschland nächstes Jahr in Sitges einen grandiosen Sieg erringen. Und sollten die Österreicher wieder cheaten, dann wird es natürlich wieder einen Pokal geben, auf dem halt unten draufsteht, aber eigentlich hätte Deutschland gewonnen. So, das ist meine Prognose dafür.
Ergebnistipp, um dich festzunageln. Also ich würde es nur gerne noch mal ein bisschen festhalten. 3:1 ist es ja dieses Jahr für Österreich ausgegangen. Ja. Österreich und Weltauswahl, nennen wir es mal so. Ergebnistipp nächstes Jahr?
Ja, nächstes Jahr geht's ins Elfmeterschießen und da gewinnen wir dann.
Ja, ins Elfmeterschießen kann ich mir vorstellen. I like it. Let's see. Let's see what happens, meine Lieben. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Dankeschön, Michael. Super, super, ja, lehrreich, informativ, super spannend. Danke. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir wie immer.
Alles Liebe. Macht's gut. Ciao.